Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen Sonntag im Brief des Paulus an die Epheser im 5. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus schreibt den Ephesern und uns einiges, wie das Leben der Gemeindeglieder aussieht in der Orientierung an Jesus Christus. Und die ethischen Einzelhinweise und Ermahnungen und Empfehlungen und Ratschläge wollen gelesen sein mit der Kenntnis des letzten Satzes unseres Abschnitts. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist der Schlüssel für das, was Paulus an Empfehlungen und Ratschlägen schreibt. Er schreibt an Christen. Er gibt deutlich nicht ethische Ansprüche wieder, die außerhalb eines christlichen Koordinatensystems liegen. Er schreibt nicht, wie Staat und Gesellschaft gut in Ordnung zu bringen wären. Wenn da etwas abfällt bei seinen Ratschlägen, wunderbar. Aber so ist es zuallererst nicht gedacht. Paulus benennt nicht allgemeine Tabus, Sachen, die es nicht geben darf, über die wir schweigen, mit denen wir dann fertig sind, sondern er schreibt mit der Voraussetzung für alles Weitere, wir sind Licht in dem Herrn. Das ist bereits Wirklichkeit für die Leser des Epheserbriefs. Und das gilt für uns heute in Oberursel genauso. Ihr seid, wir sind Licht in dem Herrn. Weil Jesus Christus zu uns gekommen ist, weil Jesus Christus unser Leben auf die Seite Gottes geholt hat, weil Jesus Christus uns zurechtgebracht und durch den Heiligen Geist erneuert hat, deswegen kann uns Paulus nun mit allem Weiteren befassen. Auf dieser Grundlage, dass wir Christen schon sind, formuliert Paulus dreifach die Alternative und Entscheidung. Nicht Christ zu werden, sondern wie ich leben will als Christ. Dreifach formuliert: erstens Alternative zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Wir leben als Christen im Hören auf Gottes Wort. Aber wir können unterschiedlich darauf reagieren, was Gott uns sagt. Wir können uns abwenden und empören dagegen, dass Gott auf die Idee kommt, uns in unser Leben reinreden zu wollen. Oder wir können gehorsam annehmen, was Gott uns sagt. Das führt Paulus zunächst mal durch in Betrachtung des 6. Gebots. Nicht Ehe brechen sollen wir. Unzucht, sagt Paulus, ist kein Thema für die Heiligen. Da müsste man anmerken, wenn das kategorisch und in jedem Fall so wäre, lieber Apostel, dann brauchtest du es den Ephesern und uns auch nicht zu schreiben. Es ist ganz gut, dass wir uns durch den Apostel, dass wir uns durch Gottes Wort gelegentlich nochmal erinnern lassen daran, wie die Verhältnisse sind und wie sie sein sollen. Geschwätz ist nichts für uns Christen. Stattdessen lieber Danksagung. Und dann redet der Apostel noch von der Habgier und damit vom 9. und 10. Gebot. Gestern berechtigte Frage im Konfirmandenunterricht: Warum gibt es bei den 10 Geboten 2, die doch irgendwie sehr ähnlich wirken? Du sollst nicht begehren, und dann werden nur unterschiedliche Objekte genannt. Das kommt nicht deshalb, weil wir als Lutheraner die Reihenfolge der Gebote durcheinander gebracht hätten, wird uns manchmal vorgeworfen, stimmt aber nicht. Sondern das hat offensichtlich innere Gründe. Anscheinend ist das ein besonders schwerwiegendes Problem unter uns Menschen. Paulus fügt hinzu, das sind Götzendiener, die in Habgier leben, in Unzucht, in Unreinheit. Was heißt das? Es spricht sich hier einfach aus, dass die Gebote alle am ersten Gebot hängen. Wer Gott wirklich Gott sein lässt, das heißt an erster Stelle in meinem Leben, wer Gott wirklich im Glauben als Gott auch hat, der findet seinen Weg. Wem das fehlt, der wird immer übertreiben oder zu wenig tun mit dem, was er auch tun und lassen möchte. Wer mit den anderen Geboten nicht zurechtkommt, in dessen Leben wird deutlich, dass er eigentlich mit Gott noch nicht zurechtgekommen ist. Und deshalb hier die Verbindung der Gebote der zweiten Tafel mit dem Götzendienst. Wenn ich in Habsucht und Gier lebe, dann konzentriere ich eben meine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die ich habe und wende mich weg von dem, der sie mir gegeben hat. Und wenn ich ängstlich auf das schaue, was meins ist, ängstlich bemüht, davon nur nichts zu verlieren, dann verschließe ich mich gegen den, der mir reichlich schenken will, was zum Leben immer nötig ist. Das heißt, Geiz ist leider nicht, na, ihr wisst schon, sondern Geiz ist ein Abschluss des eigenen Lebens und der eigenen Habe gegen Gott, ist ein Absehen davon, dass uns das geschenkt ist, was wir haben in dieser Welt. Und ein schmerzliches und krankhaftes Festhalten, das doch nicht halten kann, an dem, was nicht zu halten ist. Alternative: erstens Gehorsam oder Ungehorsam. Wir können leben als Christen im Hören auf Gottes Wort. Wir können leben als Christen mit Gott und mit dem, was er uns zu sagen hat. Paulus formuliert es noch einmal anders. Die Alternative ist auch die zwischen dem Zorn Gottes und der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes in Jesus Christus ist bereits Bestandteil meines Lebens als Christ. Paulus warnt vor der bewussten Abwendung vor Gott und von seiner Kirche und Gemeinde. Wer lieber Mitgenosse der Kinder des Ungehorsams ist, wer lieber mitschwimmt mit dem, was sonst in der Gesellschaft im Fluss ist, wer sich abwendet von Gott und nicht hören will, was Gott uns sagen möchte, über den, schreibt Paulus, kommt der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, und dann schreibt der Apostel erläuternd, um dieser Dinge willen. Das heißt, Gott hasst, was wir verkehrt machen. Er hasst unsere Sünde und Schuld. Er hasst unsere Fehlentscheidungen. Aber er hasst nicht uns. Gott liebt uns nach wie vor. Aber er hasst unsere Sünde. Und das ist manchmal schwer auseinanderzuhalten, in dem, wie wir es erleben. Das begegnet einem gelegentlich, dass Menschen sagen, bei dem, was mir passiert in meinem Leben, ist ganz offensichtlich, dass Gott irgendwas gegen mich hat. Er scheint mich zu hassen und ich habe es ja auch verdient. Das ist nicht, was der Apostel uns in den Mund legen will. Es klingt nur so ähnlich. Der Apostel würde sagen, Paulus würde schreiben, ich hätte es verdient, dass Gott sich im Zorn von mir abwendet. Ich hätte es vielmals und tausendmals verdient um meiner Sünde willen, dass Gott mit mir nichts mehr zu tun haben wollte. Aber das ist nicht so, sondern Gott ist nach wie vor in Jesus Christus mein liebender, verzeihender, geduldiger, nachsichtiger, himmlischer Vater. Er bleibt bei uns mit seiner Liebe, aber es stört ihn in fürchterlicher Weise unsere Sünde und Schuld. Gott wendet uns viel lieber seine Liebe zu als seinen Zorn. Aber wir können uns bewusst gegen ihn entscheiden. Die Freiheit lässt er uns. Wir sind wie Kinder bei Gott. Entscheiden dürfen wir uns für eigene Wege. Wir dürfen aber auch zu ihm zurückkehren. Ich habe einen Kollegen, dem hat seine damals 13-jährige Tochter bei irgendeiner beiläufigen Gelegenheit erklärt, ihm und seiner Frau, mit 18 ziehe ich aus. Meine Tochter ist noch nicht 13, aber vielleicht kommt derartiges auch noch. Mit 18 ziehe ich aus. Was sagt man denn da? Die Mutter dieser jungen Frau war nicht auf den Mund und auch nicht auf den Kopf und auch auf sonst nichts gefallen. Die hat eine gute Antwort gefunden und hat gesagt, liebes Kind, du irrst. Mit 18 fliegst du hier raus. Stille. Längere Pause. Und dann die Tochter, aber wenn ich dann noch nicht in der Schule fertig bin und noch keine richtige Wohnung habe und noch keinen Job, darf ich dann noch etwas bei euch wohnen bleiben? Ja, sie durfte. So ähnlich geht's uns mit Gott. Wir können uns lossagen von ihm. Wir können eigene Wege suchen und gehen. Aber er bleibt unser Vater im Himmel. Wir dürfen von egal wo zu ihm jederzeit zurückkommen. Ein drittes. Paulus formuliert es noch einmal etwas anders. Die Alternative besteht zwischen Verführung mit leeren Worten und dem Wort Gottes. Da ist die Rede von schandbaren, närrischen und losen Reden. Mir wird immer etwas flau persönlich an dieser Stelle, ob der Apostel Paulus wohl an mich genau schon gedacht habe. Wegen gewisser sprachlicher Flapsigkeiten, die ich noch nicht mehr habe abgewöhnen können. Manchmal auch nicht Lust habe, mir abzugewöhnen. Ich glaube, es ist aber doch tiefergehend. Es geht nicht nur um etwas ungewaschene Ausdrucksweise, sondern es geht um die Alternative, ob das Wort Gottes ist, was uns Halt gibt, was uns gepredigt wird und was wir hören, oder irgendwas anderes. Und wenn es irgendwas anderes ist, Entschuldigung, dann kann es so vornehmen, wie es will, daherkommen, dann sind das leere, verführerische Worte. Wir kriegen alle möglichen Heilsangebote in dieser Welt. Und die klingen auf Anhieb ganz wunderbar. Sogar die Broschüren von Scientology Church sind faszinierend, wenn man das anguckt. Und verlockend. Und im Auge wohlgefällig, weil das, was da geboten wird, klug macht. Ich benutze nur 10% meines geistigen Potenzials oder noch weniger womöglich. Und die würden mir helfen, das vollständig zu nutzen, was ich kann. Ja, liebe Schwestern und Brüder, mit den 10%, die ich gebrauche, mache ich eigentlich schon genug Unfug. Das ist nichts für mich. Und das, was dabei rauskommt, führt zu schlimmen Zwängen und Erkrankungen. Alle möglichen Heilsangebote, die einer kritischen Betrachtung nicht lange standhalten, nicht standhalten können. Und die schärfste Kritik an allem, was uns als Sinn und Heil geboten wird, Die schärfste Kritik kommt dann, wenn mein Leben hier seine letzte Grenze erreicht. Dann werden meine Werte, meine Ziele und meine Bekenntnisse kritisiert, beurteilt in einer Weise, vor der man zittern könnte. Im Angesicht des Todes, was hält dann noch? Auf das, womit ich mich jetzt beschäftige, was mir wichtig ist oder wichtig scheint, was mich bewegt und umtreibt, auf was davon traue ich mich, selig sterben zu wollen? Was hält noch, wenn hier nichts mehr hält? Liebe Schwestern und Brüder, ich kann es nicht anders beantworten, allein der, der den Tod selbst erlitten und überwunden hat. Allein der, für den der Tod nicht das schmerzliche und unausweichliche Ende seines Lebens geblieben ist. Allein der, der nicht gestorben und begraben ist und da liegt er heute noch, sondern der, der gestorben ist und auferstanden, der meinen Tod erlitten und überwunden hat, der Herr Christus, der ist da noch da. Die anderen Gurus und Heilsbringer, die sterben selber einmal weg. Es hätte nicht passieren dürfen, dass der Scientology-Gründer gestorben ist. Es ist doch passiert. Man kann es ein bisschen anders ausdrücken, aber das hilft im Grunde nichts. Alle Heilsversprechen helfen nichts, wenn sie nicht im Tode standhalten. Und das hat allein Christus für uns getan, den Tod erlitten und überwunden. Und wenn uns in dieser Welt alles verloren geht, dann stehen wir mit ganz leeren Händen vor Gott. Ich kann nichts mitnehmen aus diesem Leben ins kommende, außer die Liebe Gottes in Jesus Christus. Die bleibt mir auch dann. Die verlässt mich in Ewigkeit nicht. Und in der Liebe Gottes in Jesus Christus, in der Zugehörigkeit zu dem, der schon auferstanden und in den Himmel aufgenommen ist, darin bin ich gewiss, dass auch ich die ewige Herrlichkeit Gottes nicht nur sehen, sondern erben werde, dass das meine bleibende und ewige Heimat ist. Insofern stellt sich die Alternative fürs Leben hier. Das, was Christus uns schenkt für hier und dort, das ist, um ein schönes neues Wort zu gebrauchen, alternativlos. Das ist der einzige Weg zum Leben, zum Vater, zur ewigen Herrlichkeit. Und mit den Ephesern sind wir auf diesem Weg unterwegs. Wir sind unterwegs, begleitet von Paulus mit seinen warnenden Zwischenrufen und freundlichen Ermahnungen. Wir sind unterwegs in den Schwierigkeiten, die das Leben eben hier auszuhalten hat. Wir sind unterwegs, manchmal auch angefochten, aber nie verlassen, nie auf uns allein gestellt, nie ohne die Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn und unserem Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.